5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir mittels des Glaubens auch Zugang haben zu dieser Gnade, in welcher wir stehen, und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Und dann wird erklärt, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale. Da wird gezeigt, auch wenn der Gläubige durch schwierige Dinge im Leben hindurchgehen muss, das ändert nichts an der Tatsache dieser feststehenden Erlösung und Rechtfertigung. Und nun muss ich noch anhängen, wenn wir diese Rechtfertigung so wieder ganz neu groß vor uns sehen im Römerbrief, wie bedeutsam das war eben in der Kirchengeschichte. Luther war ja ein Mönch bei den Augustinern, dort im Orden, und er war ein sehr feinfühliger Mensch und hatte ständig ein Problem mit der Schuld in seinem Leben. Sein Beichtvater sagte ihm gewissermaßen, du übertreibst ein bisschen. Weißt du, die anderen sind viel, viel schlimmer. Das, was du so getan hast, das ist gar nicht so schlimm. Aber das hat ihn überhaupt nicht getröstet. Und er hat sich immer gefragt, wie ist das möglich? Wie kann ein gerechter Gott mir gnädig sein? Und darum ist er auch dazu gekommen, sich selber zu plagen und zu kasteien. Ihm war das Problem, Gott ist ein gerechter Gott, ein zorniger Gott, und vor dem kann ich nicht bestehen. Und dann kam dieses berühmte Turmerlebnis. Da hat er im Römerbrief gelesen. Und wir haben diesen Vers ja eigentlich schon gelesen, Kapitel 1, Vers 17. Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und das hat bei ihm so eingeschlagen, hier steht ja gar nicht, der Gerechte wird durch seine Werke leben, sondern durch den Glauben. Das war das Turmerlebnis. Plötzlich hat er realisiert, es geht gar nicht um das, was ich leiste, weil ich schaff's ja nicht, das war ihm klar. Ich schaff's nicht. Es geht darum, dass ich glaube an das, was der Herr Jesus am Kreuz getan hat. Und das war wie ein Blitzschlag. Plötzlich, nach Jahren der Ungewissheit und des inneren Unfriedens und Geplagtseins, dieser Vers löst die ganze Spannung. Und das war eigentlich der Auslöser für die Reformation. Ich war so frustriert ab dem Luther-Film. Hat ja gute Sachen gehört darüber. Und genau die Sachen, wo es wirklich drauf ankäme, kommen gar nicht raus. Dieses Turmerlebnis, dass man wirklich versteht, was da geschehen ist, das kommt doch gar nicht raus. Und dann auch, wie er die Studenten unterweist und immer mehr durch deine Vorlesungen über den Galaterbrief wachsen diese Dinge in ihm. Durch Glauben allein, Rechtfertigung Gottes durch Glauben allein. Das hat so Wachstum angenommen, aber wie das dort dargestellt wird, das ist so widerlich. So ein lustiger Professor, der da seine Sprüche reißt und so überhaupt nicht wie Luther war. Also ich war so enttäuscht von diesem Film, weil gerade das, was wirklich drauf ankommt und was man in so einem Film hätte darstellen können, das kommt gar nicht raus. Also man kann das nicht zu hoch einschätzen, was dieser Vers, Römer 1, Vers 17, ausgelöst hat. Und dadurch ist diese ganze Bewegung der Reformation aufgebrochen. Tausende von Mönchen und Nonnen sind aus den Klostern ausgetreten und haben erkannt, allein durch die Gnade Gottes, nicht durch unsere Leistung und nicht dadurch, dass wir da unser Leben im Kloster fristen, allein durch das, was Jesus Christus getan hat. Und so ist diese Bewegung in ganz Europa, hat sie um sich gegriffen. Und unsere ganze evangelische Freiheit, die wir heute haben, all die Freikirchen, die das eigentlich als selbstverständlich festhalten, durch den Glauben an den Herrn Jesus werden wir gerettet, ohne unsere Leistung. Das ist alles aus diesem Turmerlebnis herausgekommen. Er war ja der erste Reformator. All die anderen, Martin Bucer und Farel in Neuchâtel oder Calvin und so weiter, die kamen alle später. Das war bei ihm das Turmerlebnis und dann die 95 Thesen, die er öffentlich angeschlagen hat. Dann ging es los, auch bei den anderen. Und alles aus diesem Vers. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Ein Zitat übrigens aus Habakuk 2, Vers 4. Ganz kleines Büchlein im Alten Testament. Und das ist die Grundlage, kann man sagen, für diese ganze Belehrung im Römerbrief. Der Prophet Habakuk, um 600 vor Christus geschrieben. Und dann eben der Römerbrief. Und aus dem Römerbrief dann später die Reformation. Und dadurch ist diese ganze Freiheit von der römischen Kirche weggekommen, die wir haben. Und ich meine wirklich Freiheit, weil das, was wir heute machen, das wäre vor der Reformation, hätte es mein Kopf gekostet. Ja, ein Nicht-Ordinierter darf nicht öffentlich predigen. Und ich habe mich nie ordinieren lassen und würde mich weigern, das je zu tun. Aber das war nicht möglich. Und wir sind uns so völlig daran gewöhnt, da braucht man gar keine Ordination, man kann predigen auch ohne Ordination. Das sind alles Freiheiten, die durch diese Reformation uns schließlich geworden sind. Aber ich habe ja da unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten, habe ich nicht nur das mit Martin Luther erwähnt, sehen wir dort der Römerbrief in der Kirchengeschichte, Punkt 5. Da habe ich noch andere Dinge hinzugefügt. Zu Luther möchte ich noch sagen, 1483 bis 1546 lebte er, er sagte von dem Römerbrief, das ist das Handbuch des Neuen Testaments. Ja, weil es eben ganz speziell systematisch das Evangelium darlegt. Und Calvin, 1509, also er war deutlich jünger als Luther, bis 1564, er hat vom Römerbrief gesagt, er öffnet die Tür zu allen Schätzen der Heiligen Schrift. Sehr schön. Und dann möchte ich noch zurückgreifen auf Chrysostomus, ein Prediger, um 349 oder 44 ist er geboren, das weiß man nicht genau, bis 407. Von ihm wird überliefert, dass er jede Woche einmal den Römerbrief durchgelesen hat. Ist auch noch eine schöne Gewohnheit, oder? Das prägt die Gnade Gottes. Aus Glauben allein durch Gottes Gnade. Und jetzt noch ein Beispiel aus der Kirchengeschichte. Aurelius Augustinus, um 386 nach Christus, der berühmte Kirchenlehrer. Aber dieser Augustin, das war ein ganz schlimmer, der hat ein wüstes Leben geführt. Und seine gläubige Mutter, Monika, hat viel, viel gelitten und gebetet für diesen Augustin, aber er hat in Unmoral gelebt, Konkubinat, und hat aber eine akademische Karriere gemacht als Philosoph, also wirklich erfolgreicher Mann. Und eines Tages, er sitzt in einem Garten, auf den Knien hat er ein Manuskript vom Römerbrief. Und dann hört er da in der Nachbarschaft ein Kind, das spielt, und das sagt dauernd, tolle Lege, tolle Lege, tolle Lege, tolle Lege. So wie Kinder eben manchmal singen und irgendetwas babbeln, oder? Tolle Lege, nimm und lies, nimm und lies, nimm und lies. Und er sagt sich, ja, könnte ich ja mal, oder? Und er nimmt den Römerbrief zur Hand und liest. Und das führt dann wirklich zu seiner Bekehrung. Der Römerbrief zeigt ihm seine Verlorenheit, seine Sündhaftigkeit, und so erkennt er die Gnade Gottes. Also das sind so Zeugnisse eben durch die Kirchengeschichte hindurch, aber wie viele Tausende könnte man auch aufzählen, nur sind sie nicht mehr bekannt. Oder man hat es noch nicht weiter erzählt, die sagen könnten, was der Römerbrief in ihrem Leben gewirkt hat bis heute. Ja, der Römerbrief gibt eben Antworten auf die alte Frage der Menschheit, die schon in Hiob 9, Vers 2, in Jahrhunderten nach der Sintflut, so gestellt wird. Hiob 9, Vers 2. Und wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott? Eine Jahrtausende alte Frage. Und nochmals, ich lese noch Kapitel 25, Vers 4. Und wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott? Und wie könnte rein sein ein von der Frau Geborener? Siehe, sogar der Mond scheint nicht hell und die Sterne sind nicht rein in seinen Augen. Wie viel weniger der Mensch, der Wurm und das Menschenkind, die Made. Wir wissen ja wohl, wo die Maden sich wohlfühlen. Also, muss ich gar nicht sagen, so hässlich. Und das ist die große Frage, der Mensch, der verdorbene Mensch, wie könnte er vor Gott gerecht sein? Und der Römerbrief behandelt das ganz ausführlich, wie das möglich ist, dass Gott alle Sünden hinwegtut und den Schuldigen rechtfertigt. Nun habe ich bei der Prozessakte noch etwas weggelassen. Wir sind ja eigentlich erst bis Kapitel 5, Vers 11 gekommen im Römerbrief, so in der Übersicht. Jetzt folgt nämlich noch eine zweite Gerichtssitzung. Ja, weil überhaupt der erste zusammenhängende Teil des Römerbriefes geht ja bis Kapitel 8. Wir sind erst bei Kapitel 5, Vers 11. Aber das Jubeln hat bereits begonnen in Kapitel 5, Vers 1 bis 11. Jetzt folgt eine zweite Gerichtssitzung, in der das Problem der sündigen Natur des Menschen behandelt wird. 5, 12 bis 8, 39. Ich lese mal 5, Vers 12. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod, und also der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Denn bis zu dem Gesetz war Sünde in der Welt. Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Moses, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams, ein Vorbild des Zukünftigen ist. Ist nicht aber die Übertretung, also ist aber nicht wie die Übertretung, also auch die Gnadengabe. Denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in Gnade, die durch einen Menschen, Jesus Christus, ist, gegen die vielen überströmend geworden. Und ist nicht wie durch einen, der gesündigt hat, so auch die Gabe. Denn das Urteil war von einem zur Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche die Überschwänglichkeit der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Also nun, wie es durch eine Übertretung gegen alle Menschen zur Verdammnis gereichte, so auch durch eine Gerechtigkeit gegen alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn gleich wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden. Sehr schwierig, aber das ist ja nichts Neues. Der Römerbrief ist schwierig und der Apostel Petrus hat ja auch geschrieben am Ende von 2. Petrus 3, dass die Briefe des Apostels Paulus, dass die schwer zu verstehen sind. Aber das soll uns nie entmutigen, wir sollen immer denken, es heißt in den Sprüchen, es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen, und der Könige Ehre, eine Sache zu erforschen. Und die Gläubigen sind ja Könige, nach Offenbarung 1, Vers 5. hat uns gemacht zu einem Priestertum, zu Königen, seinem Gott und Vater. Ja, also wir sollen das erforschen. Nun, hier in dieser zweiten Gerichtssitzung wird ein neues Problem vorgebracht. Das Problem der sündigen Natur des Menschen. Wir haben da gelesen, darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen. Was ist die Sünde? Nun, wenn wir weiterlesen, auch durch das Kapitel 6 und 7 hindurch, auch Kapitel 8, dann kommt dieser Ausdruck, die Sünde, immer wieder vor. Und da wird klar, damit ist hier nicht gemeint eine bestimmte böse Tat, sondern die Sünde wird beschrieben als etwas, das im Menschen drin ist, eine Macht, eine Kraft in uns, eine Natur, die den Menschen eben dazu drängt, sündige Taten zu vollbringen. Also man könnte sagen, wie beim Bild eines Baumes, es ist die Wurzel im Gegensatz zu den Früchten. Das sind die Sünden, die Tatsünden. In Römer 1, 18 bis 5, Vers 11 wird das Problem der Früchte behandelt. Die sündigen Früchte, die wir hervorgebracht haben. Wie kann das hinweggetan werden? Wir haben gelesen, durch die Rechtfertigung. Und jetzt kommt das Problem, ja, durch einen Menschen, das war Adam, kam die Sünde in die Welt. Das Problem, dass wir Menschen eine sündige Natur haben. Ein Wesen, das uns von klein an drängt, immer zum Bösen hin. Eine Kraft in uns. Und wir haben gelesen, ich möchte das wiederholen, Vers 19, denn gleich wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind. Also durch den Sündenfall des Adams, der Gottes Bund bewusst gebrochen hat, Hosea 6, Vers 3, sind alle Nachkommen von Adam sind in die Stellung von Sündern versetzt worden. Also das, was hier mit die Sünde beschrieben wird, das hat man auch oft bezeichnet als die Erbsünde. Aber dieser Ausdruck kommt so in der Bibel nicht vor. Aber sinngemäß ist es eben korrekt, das ist die sündige Natur, die wir Menschen geerbt haben von Adam. Denn vom Sündenfall an war Adam nicht mehr ein Mensch nach Gottes Gedanken, war ja in Gottes Bild erschaffen worden. In Prediger 7 steht, Gott hat den Menschen gerade erschaffen, sie aber haben viele Ränke gesucht. Der Mensch wurde ein Sünder und wir lesen dann etwas Interessantes in 1. Mose 5, Vers 3, das ist also nach dem Sündenfall, da steht, und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn in seinem Gleichnis nach seinem Bild und gab ihm den Namen Seth. Nun, dieser Seth war ein Sünder. Und Adam hat ihn gezeugt in seinem Bild, in seinem Gleichnis, dass er war seit dem Sündenfall ein Sünder. Und so kam also durch den einen Menschen die Sünde in die Welt und als Folge davon auch der Tod. Also etwas ganz Neues, neues Phänomen. Kam der Tod in die Welt und nun ist diese sündige Natur eben von Generation zu Generation weitergegeben worden. Ich habe auf dem Skript Seite 2 oben geschrieben, die Sünde, eben ab Römer 5, Vers 12, das ist die von Adam an alle Nachkommen vererbte sündige Natur, die sich als Hang und Trieb zum Bösen äußert und zum Sündigen anreizt. Dann haben wir aber auch noch einen anderen Ausdruck, der immer wieder kommt, das Fleisch. Zum Beispiel Römer 7, Vers 5, 18, 25, Römer 8, Vers 3, etc. Auch dieser Ausdruck bezeichnet die von Adam an alle Nachkommen vererbte sündige Natur, die sich als Hang und Trieb zum Bösen äußert und zum Sündigen anreizt. Und nun eine wichtige Erklärung. Sie kennzeichnet die gesamte Menschheit. im Alten Testament schon alles Fleisch genannt. Wenn Gott die Menschheit anschaut, zum Beispiel 1. Mose 6, sagt er, alles Fleisch hat seinen Weg verderbt. Das kennzeichnet den Menschen äußerlich. Das Fleisch des Körpers, das sieht man. Und so ist das Fleisch im Alten Testament einfach ein Begriff für die Menschheit. Aber weil die gesamte Menschheit eben gekennzeichnet ist durch diesen Hang zum Bösen, wird die sündige Natur im Menschen schlicht bezeichnet das Fleisch. Also, wenn über das böse Fleisch im Neuen Testament gesprochen wird, ist damit nie gemeint der Körper. Denn der Körper ist ja Gottes Werk. Gott hat uns diesen Körper gegeben. Er hat Adam als Schöpfer seinen Körper gegeben. Der Mensch ist eine Einheit aus Geist, Seele und Körper. Das ist nicht das Negative, aber diese böse Natur im Fleisch. Und die wird darum einfach genannt, das Fleisch oder die Sünde, weil sie nichts anderes kann, als nur sündigen und zur Sünde treiben. Also ganz wichtig, die Sünde ist nicht zu verwechseln mit die Sünden in der Mehrzahl. Das wären dann eindeutig sündige Taten. Und in Römer 5, Vers 12, da ist die Sünde und auch das Fleisch ein wichtiger Schlüsselbegriff, den wir eben uns aneignen müssen, damit man das dann auch gut verstehen kann. Zu diesem Fleisch möchte ich noch lesen als Beispiel Römer 7, Vers 18. Da heißt es, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen dessen, was recht ist, finde ich nicht. Und dann sehen wir diese böse Natur auch beschrieben, Vers 23. Ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Also Paulus sagt, ich sehe in meinem Körper drin ein Prinzip, eine Gesetzmäßigkeit. Und diese Gesetzmäßigkeit, die widerspricht dem Gesetz meines Sinnes, meines Denkens. Wenn ich mir überlege, muss ich sagen, also jemandem etwas wegnehmen, etwas mitlaufen lassen, wie man salopp sagt, das ist nicht recht. Ich möchte schließlich auch nicht, dass der andere bei mir etwas mitlaufen lässt. Also das Denken des Menschen kann ihm zeigen, das ist nicht recht. Und Paulus sagt, ich habe in meinen Gliedern drin, spüre ich ein Gesetz, das genau diesem logischen Denken über Recht und Unrecht widerspricht. Und das führt mich in Gefangenschaft, widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Also diese sündige Natur hat eine Gesetzmäßigkeit und die versklavt den Menschen. Nun, eben in dieser zweiten Gerichtssitzung geht es jetzt um das Problem der sündigen Natur des Menschen. Und auch hier weiß der Richter den Ausweg. Es gibt auch da Rechtfertigung und Befreiung von der Macht der Sünde. Kapitel 6, Vers 7 und Vers 18. Und schließlich endet dann eben die zweite Sitzung ebenfalls mit, und zwar mit einem noch gewaltigeren Jubel von Millionen von Angeklagten. Und diesen Jubel finden wir dann in Römer 8, 1 bis zum Schluss. Es gibt auch da eine Lösung für diese böse Natur in uns. Nun, es wird ja hier in Römer 5 erklärt, durch den Ungehorsam des Menschen sind wir in die Stellung von Sündern gekommen. Jedes Kind hat von Anfang an in sich dieses Gesetz der Sünde und darum wird das Kind als Sünder geboren. Noch bevor er etwas Sündiges getan hat, ist es bereits ein Sünder, weil es das sündige Wesen in sich hat. Also durch den Ungehorsam des einen Menschen, Adam, sind wir in die Stellung von Sündern gesetzt worden. Und das möchte ich noch ein bisschen unterstreichen, auch mit dem Alten Testament. Weil das ist nun wichtig, dass man das vielleicht auch weiß. Im Judentum wird diese Wahrheit, also im orthodoxen Judentum, wird diese Wahrheit geleugnet. Bis auf den heutigen Tag wird im rabbinischen Judentum gesagt, der Mensch ist nicht ein Sünder. in dem Sinn, dass er eine sündige Natur hat, sondern man sagt, er hat in sich eigentlich beide Möglichkeiten. Der Mensch habe den Jetzer Ra, die Neigung zum Bösen, und Jetzer Tov, die Neigung zum Guten. Und da haben auch, aber nicht alle, gewisse Rabbiner früher haben gelehrt, wenn bei einem Menschen schon im Mutterleib der Jetzer Ra stärker ist als Jetzer Tov, dann wird er behindert geboren. Und dann versteht man auch, warum in Johannes 9 die Jünger gehen mit dem Herrn an einem Blindgeborenen vorbei und sie sagen, wer hat gesündigt, dass er blind geboren ist, dieser oder seine Eltern? Und da gibt es so eigenartige Leute, die sagen, ha, seht ihr, die haben an Reinkarnation geglaubt. Nein, es geht um die Frage, ist er schuld, eben weil der Jetzer Ra, wie gewisse Rabbiner sagen, überwogen hat, dass er behindert geboren ist? Und der Herr sagt, nein. Sondern das ist, damit die Herrlichkeit Gottes an diesem Menschen offenbar werden sollte. Aber die Bibel lehrt im Alten Testament schon diese Verdorbenheit von Anfang an. Und zwar Psalm 51, da sagt König David in seinem Bußgebet wegen Bathsheba, wegen dem Ehebruch, Psalm 51, Vers 6 oder Vers 5, je nach Bibelausgabe. Siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren und in Sünde hat mich empfangen meine Mutter. Da wird doch ganz klar schon alttestamentlich bezeugt, dass der Mensch eben im sündigen Zustand eben geboren wird. Dann noch Psalm 58,3 als Ergänzung. Abgewichen sind die Gesetzlosen von Mutterschoße an. Es irren von Mutterleibe an die Lügenredner. Und vielleicht könnte man noch ergänzen, Psalm 116, alle Menschen sind Lügner. Es irren von Mutterleib an die Lügenredner. Und hier wird wirklich jetzt die Wurzel des Problems behandelt im Römerbrief. Und das ist ein Problem bis heute, das oft auch in der Verkündigung nur das Problem der Tatsünden in den Vordergrund gestellt wird, aber das Problem der Verdorbenheit, das wird oft nicht behandelt. Aber das müssen wir, das gehört mit zu dieser Gesamtdarstellung des Heils im Römerbrief. Und so kommt es eben, jemand kommt zum Glauben, er jubelt über die Rechtfertigung aus Glauben wegen der Tatsünden und dann als Gläubiger merkt er, oh, ist das Problem immer noch in mir drin. Was ist jetzt? Und schauen wir mal, diese Erfahrung, die beschrieben wird in Römer 7, Vers 14, da heißt es, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, anerkenne ich nicht. Denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern das, was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es recht ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die in mir wohnende Sünde. Da sehen wir wieder, diese Kraft wohnt im Menschen drin. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen dessen, was recht ist, finde ich nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, dieses tue ich. Wenn ich aber dieses, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die in mir wohnende Sünde. Also finde ich das Gesetz für mich, in der ich das Rechte ausüben will, dass das Böse bei mir vorhanden ist. Denn ich habe Wohlgefallen an dem Gesetz Gottes, nach dem inneren Menschen. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Viele Menschen, die zum Glauben gekommen sind, haben genau diese Erfahrung danach gemacht. Sie haben gewusst, das Problem der Tatsünden ist erledigt und plötzlich stellen Sie fest, aber ich habe ein Problem mit mir selber. Und ich möchte wirklich so leben, wie der Herr das will und ich schaffe es ständig nicht. Und da sehen wir, das ist jemand, der ganz aufrichtig ist. Ich habe Wohlgefallen am Gesetz Gottes, aber ich merke, ich tue genau das, was ich gar nicht will, was ich eigentlich hasse, das tue ich. Und es kommt so zu einer Steigerung, dass er schließlich sagt, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Aber diese Erfahrung kann dann sehr heilsam sein, indem er merkt, die ganze Blickrichtung ist eigentlich falsch. Ich lese mal ein bisschen übertrieben und da merkt man, wo das Problem ganz besonders liegt. Ich lese nochmals Römer 7, Vers 14 in der Mitte. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft, denn was ich vollbringe, anerkenne ich nicht. Denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es recht ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden und so weiter. Es dreht sich alles nur um einen selbst. Und so verzweifelt der Mann in Römer 7. Und dann kommt die Blickänderung ab Vers 25. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jetzt geht der Blick plötzlich von sich selber weg auf den Herrn. Und es ist so, wenn wir dauernd in unserem Glaubensleben auf uns selbst schauen und in uns hineinblicken, dann erleben wir diese Enttäuschung. Wir müssen nie denken, dass wir glücklich werden, wenn wir in uns hineinschauen. Das ist so Hinduismus, oder? Du musst in dich selber hineinhören und so. Solches Zeugs wird doch erzählt von Esoterikern bei uns. Nein, das macht uns nur unglücklich. Wir müssen eben von uns weg auf den Herrn und sehen, er hat auch das Problem. Der Wurzel hat er gelöst. Und jetzt versteht man auch, warum Paulus in Römer 6 über die Taufe spricht. Ich möchte da lesen, Römer 6, Vers 1. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollen wir noch in derselben leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viel auf Christus Jesus getauft worden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden, durch die Taufe auf den Tod, auf das, gleich wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, also auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht worden sind in der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch in der seiner Auferstehung sein. Indem wir dieses wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, auf das der Leib der Sünde abgetan sei. Dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist gerechtfertigt, wörtlich, oder freigesprochen von der Sünde. Nun erklärt der Apostel Paulus, es ist ja so, in der Taufe haben wir doch bezeugt, unser altes Leben ist begraben. Die Taufe ist quasi die bildliche Darstellung eines Begräbnisses. Das versteht man ja gut, wenn man denkt, wie man früher mit Schiffen nach Amerika gegangen ist und dann ist jemand unterwegs gestorben. Was hat man gemacht? Man hat ja keine Kühltruhe gehabt oder sowas und dann hat man ihn über Bord geworfen. Dann wurde das Meer sein Grab. Ja, und in der Taufe wird genau das ausgedrückt. Der Täufling sagt, mein altes Leben ist vorbei. Der Herr Jesus ist für meine Sünden gestorben, nicht nur das. Er ist auch für das gestorben, was ich bin, was ich war, ein Sünder. Und so wird der Täufling untergetaucht, ist natürlich nur symbolisch, darum macht man das nicht zu lange. Und dann kommt er wieder herauf und das ist dann auch ein Hinweis darauf, dass der Herr Jesus auferstanden ist und das bedeutet für uns ein neuer Lebenswandel. Römer 6, Vers 4, am Schluss haben wir gelesen, also auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Es ist ganz falsch, wenn jemand sagt, Römer 7, da wo wir gelesen haben, über diesen elenden Menschen, das sei so die normale Beschreibung des Christen. Das ist nicht richtig. Das ist nicht der normale Christ, sondern Paulus erklärt hier, dass wir, das Ziel Gottes ist, dass wir in Neuheit des Lebens wandeln. Aber eben, das kann eine Phase sein, wo man diese Erfahrung macht, dass das Böse eben noch da ist. Und es ist eben oft so, dass Menschen bei der Bekehrung sich zwar bewusst sind, was sie getan haben, also nicht mehr alles, aber wichtige Dinge schon. Und andere kommen dann auch nachher noch wieder in Erinnerung, kann man sie auch wieder Gott bekennen. Aber wenige sind sich bewusst, ich bin von Natur aus ein völlig verdorbener Mensch. Und darum kommt dann oft eben in der Zeit nach der Bekehrung das immer mehr zum Bewusstsein. Und vielleicht gerade Teenager, wenn sie so durchgedreht sind manchmal in der Pubertät, können sie dann eben gerade auch dadurch diese Erfahrung machen, ich bin eigentlich ein völlig verdorbener Mensch. Ich habe mich zwar mit 13 bekehrt, aber was ist da wieder abgegangen ist, ist ja eigentlich möchte ich ja gar nicht so mit meiner Mutter umgehen. Ja, dann lernen sie das verdorbene Fleisch, diese verdorbene Sünde kennen. Und das sollte sie dazu führen, dass sie schließlich sagen, ich elender Mensch, wer will mich retten von diesem Leib des Todes? Und dann kommt der Blick auf den Herrn Jesus. Er ist ja auch gestorben dafür. Und jetzt haben wir gelesen, ich wiederhole, Römer 6, Vers 2. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollen wir noch in derselben leben? Also hier steht nicht, die Sünde ist gestorben. Das sagen manche oft, ja, der alte Mensch und die Sünde, und das wird alles durcheinander geworfen, das ist gestorben. Nein, wir sind der Sünde gestorben. Ja, und jetzt, was hat das für Konsequenzen? Ja, also, unser Leben ist vorbei, wir haben mit der Sünde eigentlich nichts mehr zu tun. Nicht wahr, wenn man auf einem Grab von einem Alkoholiker Whiskyflasche hinstellt, der reagiert nicht mehr. Und wenn wir uns bewusst sind, also unser altes Leben ist vorbei, wir sind gestorben mit Christus und wir, also es ist vorbei im Blick auf diese sündige Natur, dann heißt das nicht, diese sündige Natur sei nicht mehr da, aber wir haben nichts mehr zu tun mit ihr. Und wenn wir sie spüren, und wir spüren sie jeden Tag, auf ganz unterschiedliche Art, das kann von Eifersucht gehen bis zu unmoralischen Gedanken, aber wir müssen gar nicht mehr reagieren. So wie ein Toter nicht reagiert auf die Versuchung. Und so steht dann in Römer 6, es ist alles viel einfacher, wenn man das erklärt, als dann in der Praxis, aber man muss es eben mal theoretisch vor sich haben und dann kommt das Praktische auch. Danach, Römer 6, Vers 12, so herrsche denn nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, um seinen Lüsten zu gehorchen. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde dar zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit. Vers 11 hätte ich noch dazu lesen sollen. Also auch ihr, haltet oder betrachtet euch in Bezug auf die Sünde für tot. Gott aber lebend in Christus Jesus. Also er sagt, macht euch das klar, in Bezug auf die sündige Natur seid ihr tote Menschen. Der Taufe untergetaucht. In Bezug auf Gott seid ihr lebendige Menschen, wieder auferstanden. Also wir sollen uns mit Gott, mit dem Herrn Jesus beschäftigen. Ich danke Gott durch Jesus Christus. Den Blick auf ihn richten und wir sollen im Blick auf die Sünde nicht mehr reagieren. Also auf die schlechten Gedanken, die kommen, einfach nicht darauf eingehen, sich nicht damit beschäftigen. Also auch gar nicht überrascht sein, dass die Gedanken überhaupt kommen. Die kommen, aber dann dreht man auf Durchzug, oder? Oder so wie der TGV, der TGV in Frankreich, der fährt einfach durch, oder? Im großen Tempo. Und so sollen wir darauf nicht eingehen. Aber unsere Glieder, Hände, Füße und so weiter, die sollen wir Gott zur Verfügung stellen und nicht mehr der sündigen Natur. Wir sollen eben Gott dienen damit. Und dann wird die Verheißung gemacht in Vers 14. Denn die Sünde, die Sünde wird nicht über euch herrschen. Denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Das ist doch wunderbar. Hier wird also klar gemacht. Wir sind nicht mehr unter dem Zwang, dass wir dieser Natur gehorchen müssen. Also ganz krass gesagt, also es ist dann sehr übertrieben, aber dann versteht man wirklich, was gemeint ist. Als Ungläubige haben wir fahrplanmäßig gesündigt und als Gläubiger ist es ein Zugunglück. Ja, damit will ich dann nicht irgendwie gesagt haben, ja, wir erreichen so knapp die Perfektion oder so, aber einfach um klar zu machen. Früher war das gesetzmäßig, fahrplanmäßig und jetzt erkennt der Gläubige, nein, ich muss gar nicht mehr. Denn der Herr ist auch dafür gestorben. Und nun eben die Rechtfertigung bezieht sich nicht nur auf die Sünden, sondern Römer 6, Vers 7 sagt, denn wer gestorben ist, ist gerechtfertigt von der Sünde. Gott betrachtet mich nicht mehr als einen Menschen, der unter der Herrschaft der sündigen Natur, die ich immer noch spüre, steht. Gott sieht mich wirklich als Gerechten, freigesprochen von der Sünde. Ist alles weg, alles weg. Gott sieht jeden Erlösten als einen wirklichen Gerechten. Also, und das führt dann eben in Römer 8 zu diesem noch größeren Jubel. Römer 8 beschreibt nun so ausführlich den Reichtum unserer Erlösung durch Jesus Christus. Ich greife nur heraus, zum Beispiel Römer 8, Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in welchem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir an uns mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Ich greife nur heraus, zum Beispiel Römer 8, Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in welchem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir an uns mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Da werden uns so großartige Perspektiven aufgezeigt, unsere Erlösung, unsere Beziehung zu Gott als Abba, Papa, Hebräisch, Vater. Eine Beziehung, die alles übersteigt, was im Alten Testament überhaupt denkbar war. Und so sehen wir, der Zustand von Römer 7, das ist nicht das Normale. Die Wende kommt mit 7,25, ich danke Gott durch Jesus Christus. Und es kann sein, dass wir dann eine Zeit plötzlich wieder das Gefühl haben, es ist wieder so wie in Römer 7. Und dann müssen wir wieder diesen Wendepunkt ganz bewusst vollziehen. Und das Schöne ist dann in Römer 8, das ganze Kapitel am Anfang und am Schluss ist eingerahmt durch die Heilsgewissheit. Und eben der Geist Gottes wirkt so, der Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Der Heilige Geist bewirkt bei den Gläubigen, der sich wirklich aus diesem Zustand von Römer 7 wegwendet, gibt er dann auch diese innere Gewissheit der Gotteskindschaft. Es kann sein, dass jemand eben bekehrt ist, aber in dem Zustand von Römer 7, und er hat keine Heilsgewissheit. Das heißt nicht, dass er jetzt nicht bekehrt ist. Und da muss man ihn belehren und ihm zeigen, die Erlösung umfasst eben die Tatsünden und auch das Problem der sündigen Natur in uns. Ja, und so wird eben mit Römer 8 das so herrlich abgerundet, diese Übersicht über die gesamte Erlösung. Übrigens ist noch interessant, wenn wir bedenken, das ist so eine Gesamtschau der Erlösung, des Evangeliums, haben wir irgendwie etwas gelesen von einem speziellen Befreiungsdienst. der speziellen Sitzungen und so und genealogische Nachforschung über die Vorfahren, was die alles getrieben haben. Echt, manchmal ist man, wirkt die Bibel nur schon, wenn man überlegt, was da eigentlich nicht steht. Nicht nur das, was da steht, ist wunderbar, sondern auch das, was nicht steht. Solche Dinge werden gar nicht behandelt. Es wird gezeigt, wenn der Mensch eben die Rechtfertigung im Glauben erfasst und auch diese Befreiung von der sündigen Natur im Glauben erfasst, dann sind diese Probleme, die sind, da muss man nicht Angst haben, der Teufel hat irgendwie noch ein Anrecht und so weiter. Nein, hat er sowieso nicht. Gerechtfertigt aus Glauben, also freigesprochen. Und darum sagt der Apostel Paulus in Römer 8, Vers 31, was sollen wir nun hierzu sagen? Nicht wahr, erklärt, Gott hat uns sogar vor Erschaffung der Welt, hat er uns zuvor ersehen, hat das schon längst geplant und hat uns zuvor bestimmt zur Sohnschaft. Und dann sagt er, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer wider uns? Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird wieder Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Ja, also, die Sache ist erledigt. Gott hat in der Gerichtssitzung gerecht gesprochen. Jetzt kann niemand mehr Ansprüche geltend machen. Und wenn jemand das Gefühl hat, ja, aber Satan doch irgendwelche Ansprüche, dann muss man sagen, dann hast du aber nicht richtig geglaubt, dass diese Rechtfertigung gilt. Du musst ihn noch nachholen, schleunigst. Und dann muss man überhaupt nicht mehr von solchen Ansprüchen Angst haben, das ist vorbei. Wer wird uns von Gottes Liebe trennen? Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, das sind Engelgewalten. Da gehört der Satan auch dazu. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges und so weiter, noch irgendein Geschöpf uns je zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes. Ja, und so wird das abgeschlossen. Und jetzt kommt Römer 9 bis 11, diese Abteilung über die Bedeutung Israels. Und da wird erklärt, dass die Masse des Volkes Israel, des jüdischen Volkes, den Messias verworfen hat. Jetzt stellt sich die Frage, ja, hat jetzt Gott sein irdisches Volk aufgegeben? Und dann erklärt der Apostel Paulus, das sei ferne. Unmöglich. Und so macht er in diesen Kapiteln klar, natürlich habe ich ja früher gesagt, es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt. Es ist kein Vorrecht, ein Jude zu sein, denn Juden sind genauso unter dem Zorn Gottes wie die Nichtjuden. Aber es ist natürlich nicht so, dass jetzt die Auserwählung des irdischen Volkes Gottes, dass das nichts bedeutet. Natürlich bedeutet das etwas für diese Erde. Gott hat dieses Volk auserwählt, hat Abraham, Isaac und Jakob Versprechungen gemacht und die sind jetzt nicht hinfällig geworden. Und so erklärt er in diesen Kapiteln, aber das jüdische Volk als irdisches Volk ist jetzt auf der Wartebank. Und nun haben die Heidenvölker die große Chance, den Messias, den Erlöser kennenzulernen. Und tatsächlich, wenn wir denken, Paulus hat das geschrieben im Jahr 57 nach Christus, also noch 13 Jahre vor dem Untergang Jerusalems und des Tempels im Jahr 70. Und dann kam ja die Zerstreuung der Juden über die ganze Welt. Und er sagt schon im Jahr 57, Gott hat sein Volk auf die Seite gestellt. Und jetzt kommt die frohe Botschaft zu den Völkern dieser Welt. Also Gott hat das, die Katastrophe, dass die Masse seines Volkes den Erlöser abgelehnt hat, hat er benutzt, um nun den anderen Völkern eine Chance zu geben. Staunt man über die Pläne Gottes. Und genau jetzt in den vergangenen 2000 Jahren, als die Juden zerstreut waren, ist die frohe Botschaft unter allen 5 Kontinenten verkündigt worden. Aber dann erklärt der Apostel Paulus, das Volk Israel, ausgehend von Abraham, Isaac und Jakob, kann man vergleichen mit einem Ölbau. Die Erzväter sind diese Wurzel, es geht um die Verheißung Gottes. Und nun hat Gott einige Zweige ausbrechen müssen, aber die wird er wieder einfügen. Und wieso nimmt er das Bild vom Ölbaum? Viele Israelreisende lernen das besonders dort kennen. Der Ölbaum ist ein immergrüner Baum. Der verliert die Blätter nicht. Und so ist das eben ein Symbol dafür, dass Gottes Zusagen und Verheißungen an Abraham für sein Nachkommen, die sind nicht hinfällig geworden. Durch das, was geschehen ist mit der Kreuzigung. Und so erklärt Paulus in Römer 11, Vers 29, denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Und die gelten immer noch. Und so wird dann erklärt in Römer 11, 25, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, auf das ihr nicht euch selbst klug dünkt, dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist, bis dass die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird und alsdann wird ganz Israel gerettet werden. Ein Geheimnis ist im Neuen Testament immer eine Wahrheit, die im Alten Testament verborgen war. Und jetzt erklärt Paulus, das ist ein Geheimnis. Israel ist zum Teil verstockt worden, dadurch, dass die Masse den Messias verworfen hat. Übrigens nicht alle, zum Teil. Allerdings kann man sagen, es war dann wirklich ein sehr großer Teil. Und nun sagt der Apostel Paulus, aber das ist, bis dass die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Gott hat also eine ganz bestimmte Zahl von Menschen unter den Heidenvölkern festgelegt, die werden zum Glauben kommen und dann wird Israel wieder auf den Plan gestellt, als irdisches Volk Gottes. Und natürlich, wir wissen nicht, welche Zahl das ist. Und ich meine, selbst wenn wir die Zahl wüssten, wir wissen ja nicht mal, wie viele das sich echt bekehrt haben in den vergangenen 2000 Jahren. Aber es ist eine bestimmte Zahl, die Gott festgelegt hat, und wenn die voll ist, dann heißt, dann wird ganz Israel gerettet werden. Eigenartig. In Kapitel 9 sagt Paulus, wenn die Zahl der Kinder Israel wäre wie der Sand am Meer, nur ein Überrest wird gerettet werden. Wie bringt man das zusammen? Ganz einfach. In Sacharja 13, 8 steht, dass in der großen Drangsal, 3,5 Jahre vor dem Kommen des Herrn Jesus als Richter der Welt, da werden 2/3 der Juden im Land umkommen. Und 1/3 wird sich bekehren. Und dieser Drittel ist dann der Überrest. Aber wenn der allein überlebt, dann ist er dann ganz Israel. Und darum steht, dann wird ganz Israel errettet werden. Also wunderbar diese Pläne Gottes, wie Israel auf die Seite gestellt wird, die Chance der Heiden. Und so viele Millionen sind zum Glauben gekommen, richtig, zum Glauben gekommen in den vergangenen 2000 Jahren. Und dann steht eben als Abschluss dieses Teils in Römer 11, Vers 33, O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Und so weiter. Also eine Anbetung schließt dieses Kapitel ab. Man kann nur staunen, wie Gott, obwohl der Mensch störrisch ist und eigenwillig, wie Gott seine Wege führt auf wunderbare Weise und zum Ziel kommt mit Heidenvölkern, zum Ziel kommt mit dem irdischen Volk Israel. Und dann kommt Kapitel 12. Und zwar wichtig ist nun, wie das einsetzt. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes eure Leibe darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Dieses Wort nun habe ich in meiner Bibel speziell gekennzeichnet. Denn das heißt, das ist nun die Schlussfolgerung aus allen 11 Kapiteln. Wenn Gott so Großartiges für uns getan hat und das schon vor Erschaffung der Welt geplant hat, dann gibt es doch nur noch eine Konsequenz, dass wir unser Leben ihm als Opfer ganz zur Verfügung stellen. Alle unsere Begabungen, alles was wir sind, darum sagt er, euer Leib darstellen als lebendiges Schlachtopfer. Nicht wahr? Im Tempel in Jerusalem musste man immer, bevor das Opfertier geschächtet wurde, musste man es mit dem Kopf gegen das Tempelhaus ausrichten. Das war die Darstellung des Opfers. Damit wurde durch die Ausrichtung auf das Tempelhaus, ging das Allerheiligste hin, wurde das Opfer quasi ganz Gott geweiht. Das war ein lebendiges Opfer. Ja, weil es war noch nicht geschlachtet. Und das wird jetzt hier aufgenommen. Wir sollen uns als lebendige Schlachtopfer, sollen wir uns Gott darstellen. Das heißt, alles, was wir sind und haben, diesem Gott, der diese Erlösung geschenkt hat, zur Verfügung stellen. Und dann wird erklärt in den weiteren Versen unser Verhältnis gegenüber dieser Welt. Dass Gott nicht will, dass wir uns dieser Welt anpassen, sondern dass unser Denken ständig mehr verändert wird. Dann wird erklärt das Verhältnis gegenüber den anderen Gläubigen. Dann wird erklärt in Kapitel 13 das Verhältnis gegenüber dem Staat. Dann in Kapitel 14 das Verhältnis gegenüber schwachen Gläubigen. Und so weiter. In allen möglichen Situationen wird gezeigt, was hat das nun für praktische Konsequenzen für das Leben. Und das ist sehr wichtig, dass man das sieht, die Reihenfolge. Zuerst wird im Römerbrief die zusammenhängende Lehre über die Rettung gezeigt und erst dann die Praxis. Es gibt viele Christen, die sagen, ich habe ein bisschen Mühe mit Lehre. Und ich liebe es, wenn man ganz praktische Dinge erzählt. Das ist gut, aber das reicht nicht. Wir brauchen die Lehre, um dann die Praxis richtig zu haben. Sonst gibt es auch einen Krampf. Dann meint man wieder, haben wir gerade gestern eine Jugendgruppe gesagt, gut, ist noch nicht bekehrt. Aber der hat dann gesagt, ja eben, dann geht es darum, dass wir lieb sind. Nein, es geht nicht, dass wir uns Mühe geben, lieb zu sein, sondern wir müssen eben unsere persönliche Schuld Gott bekennen. Das ist die Voraussetzung, nicht wir strengen uns an. Und dann habe ich erklärt, aber wenn wir das mal wirklich so geordnet haben, dann ist es dann das normale Bedürfnis, dann möchten wir auch so leben, wie Gott das will. Aber nicht, eben, wir wollen uns Mühe geben, lieb zu sein, und dann nimmt uns Gott vielleicht an. Und so zeigt der Römerbrief, nun, das ist die Schlussfolgerung, wir müssen zuerst sehen, was Gott für uns getan hat, und das gibt dann die richtige Motivation, um von uns als Dank für den Herrn zu leben. Ja, und ich möchte vielleicht noch einen Punkt hervorheben. Es gibt ja so vieles, aber es ist ja nur eine Einführung in den Römerbrief. Aber vielleicht noch ein Punkt, der letzte Punkt da bei charakteristische Ausdrücke. Kapitel 14. Gläubige Juden und gläubige Nichtjuden sollen zusammen in einer Versammlung miteinander zurechtkommen. In Kapitel 14 werden Probleme behandelt, die entstehen automatisch, wenn gläubige Juden und gläubige Nichtjuden in der gleichen Gemeinde sind. Es gibt Probleme. Es gibt auch Probleme, wenn Schweizer und Deutsche in der gleichen Gemeinde zusammen sind. Oder Schweizer und Franzosen. Es gibt Probleme, klar. Aber hier geht es darum, eben Juden und Nichtjuden. Und hier wird geklärt, wie man miteinander umgehen soll. Aber das ist ein ganz interessanter Punkt. Dann heißt es also, die hatten nicht eine messianische Gemeinde in Rom und dann noch eine andere. So, ja. Eben so eine, irgendeine Kirche, oder? Nein. Das zeigt uns, dass das Neue Testament gegen eine Abschottung von messianisch-jüdischen Gemeinden von den übrigen Gemeinden Gottes ist. Das ist nicht ein Sonderzug, sondern wenn ein Jude sich bekehrt, man gehört zur Gemeinde Gottes und ist nach Galater 3 nicht mehr Jude. Das ist nicht Jude noch Grieche. Aber das jüdische Volk wird dann eine Sonderstellung wieder bekommen nach der Entrückung der Gemeinde, wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Aber jetzt soll das nicht so eine Separation sein. Da sagt er, ja, aber da können wir doch nicht andere Juden zu uns einladen, und die werden sagen, ja, das ist für uns ganz fremd. Wir müssen doch irgendwie das so machen, dass das Juden, auch da ungläubige Juden, angesprochen werden. Ja, dann muss man eben spezielle Veranstaltungen machen, die auf diese Gruppe ausgerichtet ist. Es gibt ja auch spezielle Veranstaltungen für Töfffahrer, oder? Gläubige Töfffahrer für ungläubige Töfffahrer. Aber das ist nicht eine Gemeinde. Das ist eine spezielle Veranstaltung für Töfffahrer, ja? Oder es gibt eine spezielle Veranstaltung für Studenten. Es ist tatsächlich so, dass Studenten leichter Studenten zum Glauben führen, als, sagen wir jetzt, Garagisten-Studenten. Irgendein Beispiel, kann ich etwas anderes sagen. Garagisten führen besser Garagisten zum Glauben. Das soll uns natürlich nicht zu dieser üblen Auffassung bringen, dass wir denken, wir konzentrieren uns nur auf bestimmte Gruppen. Nein, wir müssen alle evangelisieren, die der Herr uns über den Weg führt, wo wir Zeugnis sein können. Aber es gibt schon gewisse Gruppen, die wir leichter ansprechen. Und Geschäftsleute können Geschäftsleute ansprechen. Aber ein Geschäftsleute-Gemeindegründer ist ein völliger, unbiblischer Widersinn. Und so zeigt uns Römer 14, nein, Gott will, dass sie zusammen sind. Aber Probleme sind dann doch noch vorprogrammiert. Ja, natürlich, und noch viele mehr sind vorprogrammiert. Aber das ist ja gerade das, was Gott will, dass gezeigt wird, wie durch die Erlösung es möglich ist, wie man miteinander zurechtkommt in der Gemeinde. Es geht nicht um die Gemeinde, die keine Probleme hat, sondern es geht um die Gemeinde, die gottgemäß die Dinge mit der Hilfe des Herrn versucht zu lösen. Und jetzt lese ich noch vor, ganz am Schluss. Dem aber, der euch zu befestigen vermag, nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das in den Zeiten der Zeitalter verschwiegen war, jetzt aber geoffenbart und durch prophetische Schriften, nach Befehl des ewigen Gottes, zum Glaubensgehorsam an alle Nationen kundgetan worden ist, dem allein weisen Gott, durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also, auch hier eine Anbetung des Apostels Paulus. Er ist überwältigt, wie Gott eben durch den Herrn Jesus so etwas Großartiges, Neues gebildet hat, was wir jetzt als Gläubige kennen dürfen und wertschätzen dürfen. Und auch da sehen wir der Blick weg von uns, einfach hin zu dem alleinweisen Gott. Durch Jesus Christus die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.